Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Guten Tag, Herr Blome.
Guten Tag.
Eine große Filmemacherin ist gestorben, eine große Regisseurin. Wir haben es eben auch in den Nachrichten gehört. Agnès Varda, in Belgien geboren, in Frankreich aufgewachsen, 90 Jahre alt. Sie war fasziniert von Gesichtern, von Menschen. Und wir lassen sie erstmal selber sprechen. Sie spricht hier über eine Erfahrung aus den 50er Jahren, die sie gemacht hat bei ihrem Debütfilm.
Dans les années 50.
Um in den 50er Jahren Regisseur zu werden, musste man zunächst Lehrling sein, dann dritter, zweiter und erster Regieassistent. Mit 40 oder 50 Jahren wurde man dann Regisseur. Aber ich schrieb mit 25 einfach ein Drehbuch, ohne Assistentin gewesen zu sein, eine Filmschule besucht zu haben oder irgendetwas übers Kino zu wissen. In meinem Kopf sah ich plötzlich einfach diesen Film, der gut funktionieren würde.
Vielleicht ist das ein Kennzeichen für Künstler, Herr Blome, dass sie einfach im Kopf visualisieren, was sie machen wollen und dass sie dann auch die Kraft haben, das umzusetzen.
Ja, aber vielleicht auch nicht nur für Künstler. Wenn Sie sich denken, was muss im Kopf von Steve Jobs im Zweifel vorgegangen sein, dem Apple-Chef, als er sagte, wie wäre eigentlich ein Telefon ohne Wählscheibe und ohne Tasten?
Mhm. Meinen Sie, dass grundsätzlich Neuheiten so entstehen, dass man die praktisch erst sich visualisiert und sie dann in die Materie umsetzt?
Ja, und es beginnt mit der Frage, wie wäre es eigentlich, wenn wir es ganz anders machen würden? Wie wäre es eigentlich, ich hätte den Film schon fertig und müsste nicht diese Etappen gehen und mich hochdienen, in Anführungsstrichen, sondern ich hätte schon was, was noch kein anderer hatte. Und das gilt auch die Regisseurin bestimmt.
Ja, sie war eine sehr berühmte Frau in Cineastenkreisen. Sie hat viele Filme gemacht. Viele waren keine Kassenschlager. Sie hat aber immer das mit Fassung getragen und hat gesagt, aber meine Filme haben überall auf der Welt ein Echo gefunden. Und in der Tat, das ist natürlich etwas, worüber man sich sehr freuen kann, wenn die Arbeit auf der ganzen Welt gesehen wird.
Natürlich, wobei ich jetzt Echo gegen Kassenschlager gar nicht schneiden würde. Ich finde auch Filme, also manche Teile der Kritik oder der Filmkritiker haben ja das Gefühl, wenn der Film eine bestimmte Zahl von Zuschauern hat, dann kann er schon nicht mehr gut sein, weil dann ist er ja ein Kassenschlager. Ich würde das gar nicht gegeneinander schneiden. Ich finde, es gibt sehr, sehr gute Filme, die sind Kassenschlager und zu Recht. Und das macht nichts weniger an ihrer Qualität auch. Und auf der anderen Seite gibt es hervorragende Filme, die aus irgendeinem Grund eben kein Massenpublikum finden und trotzdem gut, dass es sie gibt.
Nikolaus Blome hier zu Gast in dieser Stunde in Studio 9 und unsere Themen gleich: Greta Thunberg in Berlin und die Grünen feiern Geburtstag. Sie werden 40. Ich nehme an, Sie werden gratulieren, oder, Herr Blome?
Selbstverständlich.
Na klar. Studio 9, der Tag mit Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und mein Name ist Anke Schäfer. Wir sortieren gemeinsam den Tag in dieser Stunde. Thema Nummer 1 ist Greta Thunberg, die heute in Berlin ist, die Klimaaktivistin, das Mädchen, das eigentlich ganz Europa aufrüttelt in Sachen Klimaschutz. Sie waren im Dezember, Herr Blome, schon hier mein Gast. Da war gerade die Klimakonferenz in Katowice zu Ende gegangen. Und da haben wir auch schon über Greta Thunberg gesprochen. Da ist sie nämlich eigentlich bekannt geworden. Da war ihr großer Auftritt, ja. Und da waren Sie sehr skeptisch diesem Mädchen gegenüber. Inzwischen hat sie wirklich die Deutschen aufgerüttelt und die Kinder und die Erwachsenen gehen auf die Straße. Was sagen Sie heute über ihr Engagement?
Das Engagement als solches ist bemerkenswert. Die Welle, die sie mit ausgelöst hat, würde ich sagen, ist beeindruckend. Ich finde aber nach wie vor den Hype um dieses Mädchen eins und den Hype um die Demonstration und dass die Jugend da auf die Straße geht, finde ich irgendwie immer noch verstörend bis wohlfeil. Und womit ich ein echtes Problem beginne zu haben, sind Politiker, die da mitsurfen wollen.
Lassen wir für den Moment mal so stehen. Wir schalten jetzt mal auf die Straßen von Berlin. Mein Kollege Corbinian Frenzel, der ja oft auch hier an diesem Platz steht, wo ich gerade stehe, ist nämlich dort mit seinen Töchtern, erste und vierte Klasse. Corbinian, wie stellt sich das Bild im Moment für dich dar?
Das Bild stellt sich sehr fröhlich und bunt dar. Wir sind hier gerade an der Grünen Parteizentrale vorbeigelaufen, in der Berliner Mitte. Es ging ja alles los am Invalidenpark. Das ist ganz in der Nähe zwei entscheidender Ministerien für den Klimawandel, nämlich Wirtschaft und Verkehr. Und der Demotross ist jetzt gerade auf dem Weg zum Potsdamer Platz. Und da wird eben die schon von Ihnen, von euch besprochene Greta Thunberg erwartet. In etwa einer Stunde wird sie da reden. Und ganz schön, es gibt ja mehrere Plakate, die hochgehalten werden mit der Aufschrift Make the World Greater Again. Mhm. Also die Freude hier ist ganz groß. Es ist sehr voll. Der Demozug kommt nur ganz langsam voran. Es ist auch durchaus ein Mehrgenerationenprotest mit durchaus thematischen Weiterungen. Ich habe gerade bin gerade hinter einer Gruppe gelaufen, Omas gegen Rechts, aber es sind vor allem junge Leute, Schülerinnen, Schüler von der ersten bis zur 13. Klasse.
Aha, jetzt hat Herr Blome eben nochmal ordentlich Kritik geübt und lächelt jetzt auch. Was sagen Sie, Herr Blome, dazu?
Das, was mich wirklich interessiert, ob die Palmzweige schon auf der Straße liegen, über die nachher die Greta Thunberg schreiten wird. Nein, Scherz beiseite. Ganz praktische Frage, haben Sie Ihren Töchtern erlaubt, die Schule zu schwänzen, Herr Frenzel?
Ja, habe ich getan. Sie haben gefragt, Sie haben mich und meine Frau gefragt und ich habe heute Morgen pflichtschuldig in der Schule angerufen, habe die Töchter entschuldigt, nicht mit irgendeiner Lüge, sondern mit dem Hinweis auf diese Demonstration. Ich muss gestehen, Herr Blome, ich habe heute Morgen auf den Stundenplan geschaut und da sah ich Mathe und Deutsch, zum Beispiel bei meiner älteren Tochter und habe für einen kleinen Moment gezögert. Dann habe ich aber von meiner Tochter erfahren, ach ja, Mathe fällt sowieso gerade aus, der Lehrer ist nicht da und da waren wir dann in einem anderen Problemfeld, Berliner Schulpolitik und da dachte ich, na dann lass uns mal hingehen.
Mhm. Und wenn ich höre in deiner Stimme den Enthusiasmus, dann ist natürlich die Frage, ob du es auch wohlfeil findest, dieses Engagement, wie Herr Blome das eben genannt hat, schon beantwortet. Du findest es wahrscheinlich gut, sonst würdest du dich nicht mit den Kindern auf diesen Weg begeben jetzt gerade.
Ganz kleine Korrektur. Ich hätte nicht gesagt, dass das Engagement an sich wohlfeil ist. Das respektiere ich und das beeindruckt mich auch. Ich finde nur den Umgang damit wohlfeil, weil das, was da gefordert wird, finde ich, keinerlei Lösung darstellt.
Ja. Naja, ja, die Lösung, Herr Blome, die liegt sicherlich hier nicht in technischer Hinsicht auf der Straße. Also hier laufen sicherlich nicht, um Christian Lindner nochmal zu zitieren, die Experten, die den Klimawandel wirklich praktisch lösen. Aber eine Generation, die feststellt, offenbar passiert politisch zu wenig. Und ich meine, das ist eine Demonstration, die hat erstmal vor allem den Charakter, laut zu sein, aufmerksam zu machen, zu sagen, tut was. Und das aus der Grundhaltung heraus, ihr tut zu wenig. Und das bringt mich natürlich als Journalist, der ich die 5 Tage die Woche und auch mehr bin, jetzt in die Situation, dass ich hier das gerade mal ablege und sage, man muss auch einmal ohne den Alltagszynismus und ohne alle kritischen Hinterfragen einfach auch mal mitlaufen und die Töchter an die Hand nehmen an so einer Stelle.
Dann vielen Dank für diese Erzählungen bzw. Beschreibungen dessen, was du gerade erlebst. Und ihr werdet dann bestimmt um 13 Uhr auch die Rede hören von Greta,
das
nehme ich an.
Das werden wir tun, ja.
Ich finde, wenn ich den Satz noch loswerden darf, doch, sagen wir so, das soll ja Politik sein. Also wer die Verhältnisse verändern möchte, der macht Politik, denn Politik ist das Verändern von Verhältnissen. Und der gilt, finde ich, schon kritisch hinterfragt, ob zum Beispiel der Satz ist, es muss mehr gemacht werden und koste es, was es wolle, ob der Satz richtig ist. Denn das ist ja der Kern dieser Botschaft, macht mehr, ganz egal, was es kostet. Und das einfach passieren zu lassen, zu sagen, toll, dass ihr demonstriert, das würde mir, das reicht mir, also zumindest als Journalist, auf gar keinen Fall.
Ja, vielleicht noch ein kleines Widerwort an der Stelle dagegen. Herr Blome, wenn wir jetzt hier im Parlament wären und das wäre sozusagen die Demo-Forderung, wären das Ende des Prozesses und des Ergebnisses, dann hätten Sie sicherlich recht. Aber hier geht es ja erstmal um die berühmte Awareness, um die Aufmerksamkeit, darauf aufmerksam zu machen, dass eine Generation, die ja eben auch zu weiten Teilen noch gar nicht wählen darf, signalisiert, ihr trefft gerade Entscheidungen, die sehr weitreichende Folgen haben. Und trefft sie bitte in dem Sinne, dass Planet Earth great again bleibt und nicht zu cool wird.
Mhm. Danke, Corbinian Frenzel. Und ich würde sagen, dass es tatsächlich um Awareness geht, Herr Blome, und dass ich auch denke, dass auch so ein Gesicht wie das von Greta Thunberg hier helfen kann. Und ich bin mir einig an der Stelle mit Klaus Töpfer, dem früheren Bundesumweltminister, den wir heute früh in der Sendung hatten in Studio 9, der im Kampf gegen den Klimawandel eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sieht und sagt:
Dafür braucht man Gesichter, dafür braucht man Bekenntnisse. Dafür braucht man sicherlich gerade auch junge Menschen, denn das, was vor uns liegt, ist ja nicht in einer Legislaturperiode abzuhaken. Also ich glaube schon, das ist eine sehr, sehr notwendige Frage. Und es ist ja nicht zum ersten Mal, dass sich solche großen Herausforderungen der Gesellschaft auch mit Gesichtern, mit Aussagen von Persönlichkeiten, die selbst überzeugen, verbindet und damit Schwung und Nachdruck auch und gerade in der Gesellschaft insgesamt und in der Politik im Besonderen findet.
Ja, kann man doch so sehen.
Natürlich braucht jedes politische Vorhaben, wie so einen großen Unterstrom, auch Gesichter, die vorne stehen und das quasi symbolisieren oder verkörpern, hat er als Minister ja selber gemacht, der Herr Töpfer, der ist im Froschmann-Anzug als erster Umweltminister, glaube ich, der Bundesrepublik, in den Rhein gesprungen, um zu zeigen, da kann man nur mit einem Froschmann-Anzug rein, wir müssen was tun, der Rhein muss sauberer werden. Ist er heute übrigens. Also wunderbar, gegen solche Inszenierungen habe ich überhaupt nichts, die gehören zur Politik. Was mich stört, bislang zumindest, massiv stört, ist der Umstand, dass alle politischen Parteien, auch die, die einen ganz anderen Plan für den Klimaschutz haben, als den die jungen Demonstranten fordern, trotzdem diese Demonstrationen beklatschen, weil sie Angst haben, zumindest dieser Teil, der es ganz anders machen möchte oder derzeit tut, weil sie Angst haben, sich gegen die Jugend zu stellen, weil sie die Jugend ist. Und das, finde ich, ist nicht okay. Die wollen Politik machen, fair enough, wunderbar, toll, dass ein Engagement kommt, einer Jugend, der man oft genug unterstellt hat, sie ist träge und so weiter. Habe ich wirklich, finde ich großartig. Aber wenn sie in die politische Arena kommen, dann muss auch jemand widersprechen, der es anders sieht. Und das passiert derzeit nicht. Derzeit kommt aus allen Ecken toll, toll, toll. Auch aus den Ecken, die es eigentlich in Wahrheit ganz anders sehen, aus der Politik, meinetwegen die Bundesregierung, oder es sogar ganz anders machen. Und dann finde ich das eher zynisch, ehrlich gesagt, die Kinder oder die Jugendlichen zu belobigen und es in Wahrheit ganz anders zu machen. Da werden die gar nicht ernst genommen.
Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung hier zu Gast in Studio 9. Nikolaus Blome, mein Gast hier, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Wir haben eben schon über die Demonstrationen hier in Berlin gesprochen, Fridays for Future, angeführt von Greta Thunberg. Sie haben, Herr Blome, eben gesagt, das ist insofern auch ein bisschen skeptisch oder sage ich mal kritisch zu sehen, denn die Erwachsenen sagen, ach toll, ihr Kinder, dass ihr hier demonstriert für eure Zukunft, aber im Grunde ändern sie nichts an der Politik. Die Erwachsenen, die Politiker ändern nichts. Aber heute feiert eine Partei ihren Geburtstag, nämlich ihren 40. Und das sind die Grünen. Und die würden sagen, natürlich haben wir was verändert. Und natürlich haben wir uns für den Klimaschutz eingesetzt und auch erfolgreich, zum Beispiel für die erneuerbaren Energien.
Absolut. Und ich würde auch, die Unterscheidung würde ich schon deutlich machen wollen. Wenn die Grünen diesen Demonstrationen applaudieren, finde ich das stringent und konsequent und in sich absolut schlüssig. Man muss es ja nicht teilen, aber das ist immerhin absolut schlüssig. Die unterstützen eben jene Ziele, die jugendlichen Demonstranten auch unterstützen oder einfordern. Aber wenn das eine Partei tut, die ein ganz anderes Programm hat, oder wenn es eine Partei tut, die gerade regiert und ganz anders regiert, dann kann sie diesen Demonstrationen nicht applaudieren. Das finde ich. Zumindest nicht inhaltlich. Und das muss irgendwann bei der Größe, die das jetzt angenommen hat, wird es zu einer politischen Kraft, nicht Partei und nicht Bewegung, aber immerhin Kraft, in dieser großen Debatte um Klimaschutz und Vertretbarkeit der angewandten Mittel und das Augenmaß vielleicht auch bei den Kosten. Und mit der muss man sich dann auseinandersetzen, anstatt zu sagen, toll, 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 dass ihr kommt und schön, dass ihr gleich wieder weg seid.
Vielleicht gibt diese Kraft ja den Grünen auch weiter Aufwind. Sie haben schon eine Menge Aufwind. Also Politbarometer von gestern, der Grünen-Chef Habeck ist wichtigster Politiker in Deutschland. Er führt erstmals diese Liste an. Da ist nicht mehr Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, die wichtigste Politikerin, sondern er. Können Sie sich das erklären?
Ganz kurz rüber, ist es der wichtigste oder der beliebteste Politiker?
Ich habe gelesen, erstmals die Liste der wichtigsten Politiker. Aber also, kann mich natürlich täuschen.
Nee, ich weiß es leider auch nicht. Es gibt beide Umfragen, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welches es ist. Macht aber nichts. Allein aus einer kleineren, vermeintlich kleinen Partei, gelernt kleinen Partei, an die Spitze dieser Liste zu kommen, ist schon ein Phänomen, weil es normalerweise mit Funktionen verknüpft ist, so gelernt statistisch. Also Kanzlerschaft, Bundespräsident etc. Das zeigt, dass die Grünen, glaube ich, einen Teil des Zeitgeistes wirklich sehr gut abbilden, diese Gefühle, diesen Schwung sehr gut auf ihre Mühlen gelenkt haben und zum Glück nicht regieren müssen. Zum Glück auch aus ihrer Sicht.
Sie wollen aber sehr gerne regieren. Also sie lassen ja wirklich daran keinen Zweifel an.
Absolut. Sie hätten nur eine Menge schmerzhafte Kompromisse machen müssen, die sie in den Verhandlungen zu Jamaika, die dann scheiterten Anfang des Jahres 2018 oder Ende 2017, da schon bereit waren einzugehen, die sie im Nachgang dann als Oppositionspartei aber nicht mehr bereit waren mitzumachen. Man erinnere nur an den Kompromiss, der eigentlich schon auf dem Tisch lag zur Identifizierung und dann Erklärung bestimmter Länder zu sicheren Herkunftsstaaten in der Flüchtlingsfrage oder in der Migrationsfrage. Da waren die Grünen zu einem sehr großen Kompromiss bereit, nämlich alle Länder, die eine sehr niedrige Anerkennungsquote beim Asyl haben, automatisch quasi zu solchen Staaten zu erklären. Davon wollen die heute nichts mehr wissen. Deshalb sind sie auch so beliebt.
Gut, aber es ist natürlich in der Tat ein Unterschied, ob man in der Regierung sitzt oder ob man Oppositionspolitik macht. Und ich finde, das ist auch in Ordnung, dass man dann Profile zeigt, die man dann nachher womöglich in Koalitionsverhandlungen nochmal abschleifen muss.
Absolut, nur wir waren ja auf der Suche nach der Antwort, warum sind die derzeit so beliebt, oder dieser Mann so beliebt oder so wichtig dann auch in der Wahrnehmung der Befragten. Und das ist, glaube ich, ein Teil der Antwort. Opposition ist halt in der Regel leichter als regieren.
Gut, aber könnte zum Beispiel auch sein, dass die Grünen immer wieder sagen, wir sind bereit für gelebte Gemeinsamkeit. Also wir sind bereit, Bündnisse zu schmieden, hat man auch bei den Jamaika-Verhandlungen
klar,
ja gesehen.
An Ihnen ist
es nicht gescheitert, ganz genau. Sie wollen auch nicht mehr nur rot-grün, sondern sie sind einfach offen. Und vielleicht ist das auch was, was die Wähler letztendlich honorieren, dass sie sagen, ja, so muss es auch gehen. Wir müssen in der Lage sein, Kompromisse zu machen.
Das ist auch das Faszinierende an den Grünen, dass die Grünen erkannt haben, was der SPD gerade aus dem Blick gerät, nämlich dass man eine Wahl in aller Regel, in Deutschland zumindest, in der Mitte gewinnt. Oder zumindest in dem Bereich, der in Richtung Mitte zeigt, von der eigenen Position aus. Und das ist bei den Grünen, die, wie ich finde, im Grundansatz immer noch eine Partei links von der Mitte sind, die hat sich auch mit den Figuren, mit den Personen an ihrer Spitze, Frau Baerbock und Herr Habeck, in die Mitte mindestens geöffnet, wenn nicht sogar richtig bewegt. Und gewinnt jetzt offenkundig an einem Zuspruch, den die SPD sukzessive verliert, indem sie sich nach links immer weiter raustreiben lässt oder freiwillig rausziehen lässt.
SPD könnte übrigens auch ein Grund dafür sein, dass die Grünen immer beliebter werden. Ne? Also die Schwäche der anderen.
Ich glaube, es sind nicht nur kommunizierende Röhren zwischen SPD und CDU, sondern meinetwegen in Bayern hat man auch gesehen, dass es durchaus einen Austausch zwischen CSU und Grünen gegeben hat. Auch da gibt es eine Schnittmenge. Mhm. Wie gesagt, wenn es die Grünen schaffen, sich den Anspruch und den Anstrich auch zu bewahren, eine liberale, moderne Partei der Mitte zu sein, kann das funktionieren. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt, dann sind schon eine Menge Sachen oder programmatischen Punkte, wo man sagen würde, das passt nicht zur Liberalität. Also der gewisse erzieherische, patriarchalische, würde ich sagen, Anspruch, den Staat tief in auch persönliche, private Lebensverhältnisse eingreifen zu lassen, um das Gute, Große und Ganze zu retten.
Sie meinen jetzt Hessen zum Beispiel, wo das da um das Gesetz ging, wo die Polizei eindringen kann auf das Handy und Staatstrojaner sozusagen
zum Beispiel,
erlaubt sein aber können.
Aber auch die Frage, welchen Lebensstil wollen wir pflegen? Wie viel Fleisch soll man essen, ganz banal? Wie weit wollen wir das vorschreiben in öffentlichen Kantinen? Also diese Eingriffe für ein moralisch vermeintlich oder tatsächlich höherwertiges Ziel wie Klimaschutz, wie ich weiß nicht was, sehr, wie ich finde, eher illiberal auf den Lebensstil der einzelnen Menschen zuzugreifen. Diese Auseinandersetzung wird, glaube ich, im nächsten Wahlkampf geführt werden. Und wenn die Grünen es gelingt, das weich zu machen, von diesem Image und diesen Inhalten ein bisschen abzurücken, eben in die Mitte, dann, glaube ich, werden sie stärker werden als die SPD.
Also heute werden sie debattieren, im Zweifel unter anderem über diese Fragen. Und dann soll es ein neues Grundsatzprogramm geben. 2020 soll das beschlossen werden. Aber heute, wie gesagt, erstmal wird der 40. Geburtstag gefeiert bei den Grünen in Berlin. Studio 9, der Tag mit Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Müssen Fußballvereine oder Verbände in Zukunft die Kosten übernehmen für zusätzliche Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen? Darüber wollte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heute urteilen, aber es gab keine Entscheidung. Das Gericht hat den Fall zurückverwiesen an das Oberverwaltungsgericht Bremen. Worum ging es? Also das Land Bremen hatte der Deutschen Fußballliga einen Gebührenbescheid zugeschickt, über 400.000 Euro, um eben die Polizeieinsätze zu bezahlen. Und dagegen hatte dann die Deutsche Fußballliga geklagt. Und die Menschen in Deutschland finden das Ansinnen der Bremer auch nachvollziehbar. Wie sehen Sie das, Herr Blome?
Welcher Bremer jetzt? Der Bremer Fußballer oder der?
Also der Bremer Beamten, die sagen, die Fußballliga muss für die Polizei bezahlen.
Ach so, ja. Also wenn das die Mehrheit sieht, dann kann ich nur sagen, die Mehrheit ist klug und ich gehöre dazu. Ich sehe das nämlich ganz genauso. Und das Gute an dem Urteil, wenn man noch das ist jetzt gerade erst reingekommen, aber wenn man ein ganz bisschen weiterliest, ist, dass das oberste Gericht gesagt hat, wir weisen zurück, verhandelt nochmal neu, klar. Mhm. Aber auch gesagt hat, grundsätzlich ist es schon okay, dass Hochrisikospiele jetzt nicht mehr allein auf Staats- und Steuergeldkosten geschützt werden, sondern dass die Vereine gefälligst selber dafür gerade stehen müssen. Und das können sie auch, weil nämlich in ihrer Macht liegt, aus den Hochrisikospielen ganz normale Spiele zu machen. Sie können, weil sie sie kennen, diese Leute, die Hooligans, die das Hochrisiko dann ausmachen, weil sie Pyro abbrennen, weil sie sich prügeln wollen, weil sie Polizisten verdreschen wollen oder eine Stange aus der Zaun rausbrechen, um auf die Nachbarfans einzuschlagen. Diese Leute kennen die Vereine und sie könnten sie raushalten. Sie könnten Stadionkontrollen machen, wo es heißt, du nicht, du heute nicht, nächste Woche vielleicht, schauen wir mal. Das ist alles möglich und die Vereine drücken sich drum und sagen, macht schon der Staat. Und der Staat sind wir, wir zahlen.
Wir zahlen. Aber die auf der anderen Seite stehen, die sagen, naja, aber jede Massenveranstaltung wird von der Polizei gesichert. Das gilt für ein Grönemeyer-Konzert wie für ein großes Volksfest und so müssen eben auch die Fußballspiele gesichert werden. Und zwar auf Kosten des Staates.
Aber erkennbar ist ja, dass bestimmte Spiele vorab als Hochrisikospiele zu erkennen sind, was sie bei einem Grönemeyer-Konzert auch angesichts des Alters der Teilnehmer, der Zuschauer wahrscheinlich jetzt eher selten der Fall sein wird. Also sie erkennen, das Spiel X gegen Y, gerade in der zweiten und dritten Liga, ist ein Hochrisikospiel, weil da Leute unterwegs sind, die wir kennen. Die kommen und die wollen sich hauen und noch mehr als das. Und dann kann der Verein, wie gesagt, es liegt in den Händen des Vereins, das zu unterbinden mit, wie ich finde, überschaubarem, vertretbarem Aufwand. Und dann ist es eben eine andere Veranstaltung, der Vergleich zu einem riesengroßen Konzert oder einem Volksfest stimmt eben nicht mehr.
Stimmt nicht mehr, sagt Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung. Und das muss also jetzt nochmal verhandelt werden. Wir wissen nicht genau, wie es am Ende ausgehen wird, wer am Ende Recht bekommen wird. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung. Und heute Nacht hätte es eigentlich passieren sollen. 29. März, heute Nacht hätte Großbritannien aus der EU austreten sollen. Und ein großes Fest hätten die Brexit-Fans feiern wollen. Wir wissen, es ist nicht passiert, erstmal nicht. Wir wissen auch nicht, wann es passiert, ob es passiert, was überhaupt passieren wird. Aber die Gedenkmünzen, die es gibt mit dem heutigen Datum, die sind jetzt Sammlerstücke. Hätten Sie gerne so eine?
Oh, das hätte ich wirklich gerne. Ja. Also was für ein, gut, man darf ja keine Schimpfworte benutzen im Radio, aber das ist nun wirklich ein Desaster. Mir fehlen echt die Worte. Das Beste war die Schlagzeile, ich glaube im Guardian vor 2 Tagen, als das Parlament 8-mal Nein gesagt hatte. Da stand dann drüber, das Parlament hat gesprochen, dann kam Nein, 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 also 8-mal Nein. Hm. Weil sie haben eine Mehrheit für gar nichts in Wahrheit.
Aber was passiert denn jetzt? Also heute wird ja nochmal abgestimmt und da geht es jetzt um den Vertrag, der tatsächlich verändert wurde. Das musste man ja verändern, damit nochmal drüber abgestimmt werden konnte. Und da steht jetzt eben nur noch sozusagen das Kernstück drin, nämlich, dass man austritt. Also man hat den Teil des Vertrages zurückgezogen, der besagt, dass man aus der Zollunion und dem Binnenmarkt aussteigt. Sondern es geht jetzt nur noch um dieses, wir treten aus, ja oder nein. So ein Vertrag oder so eine Abstimmung kann man ja eigentlich gar nicht mittragen. Da kann man ja nicht für ein Ja stimmen, wir steigen aus, ja, wenn gar nicht geregelt ist, wie? Oder was meinen Sie?
Ich glaube schon, dass das eine Chance ist. Also das, was jetzt auf dem Tisch liegt, für eine allerletzte, muss man ja sagen, bestimmt nicht allerletzte, Quatsch. Also für eine weitere Abstimmung ist zumindest ja noch in den Grundzügen das, was Theresa May als Deal aus Europa mitgebracht hat, womit sie 2-mal im Parlament bereits baden gegangen ist. Jetzt hat sie das mit der Ankündigung ihres Rücktrittes verbunden und das könnte jetzt taktisch, und das Ganze ist leider in Wahrheit überwiegend bei den Tories, aber auch bei den Sozialdemokraten, bei Labour, ein taktisches Spiel. Das könnte dazu führen, dass sie die Mehrheit bekommt und dann ist man wenigstens eine Etappe weiter und klar ist, am 22.05. wäre dann der Ausstieg vollzogen und dann bleibt sowieso ja erstmal alles ziemlich ähnlich, weil danach ja der eigentlichen Verhandlungen, es graut einem ja schon, beginnen über die Frage, jetzt sind wir draußen, Übergangsphase, alles bleibt beim Alten und in diesen dann 2 Jahren, glaube ich, die dann beginnen zu laufen, machen wir einen neuen Vertrag, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen. Von Zollunion bis Teilmitgliedschaft bis gar nicht.
So war der Plan.
So war der Plan, aber immerhin diese Etappe könnte man jetzt erreichen, wenn sich genügend Leute bei den Tories, vor allen Dingen aber bei Labour, finden, die sagen, okay, diesen Schritt gehen wir jetzt mit, damit wir einen Schritt vorankommen und nicht im totalen Chaos enden.
Aber Labour will mehrheitlich heute dagegen votieren, weil sie eben sagen, wir können nicht jetzt nur darüber abstimmen, treten wir aus, ja oder nein?
Also insofern, ja, es geht um 50, 60 abwarten. Stimmen, glaube ich. Aber es ist, ich finde, parteipolitisch in einer Form aufgeladen, die skandalös ist, angesichts der Größe der Aufgabe.
Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung, hier zu Gast in Studio 9. Studio 9, der Tag mit Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung. Und es ist 1:15, Zeit, um übers Essen nachzudenken. Wir denken im Speziellen heute über Brot nach, weil Sarah Wiener gleich ihre Speisekammer öffnen wird. Essen Sie gerne Brot?
Ja, total. Doch, gerne.
Und zwar am liebsten Weißbrot oder lieber eins aus Sauerteig?
Jetzt überfordern Sie mich leider. Ich muss zugeben, dass ich nicht ganz genau wüsste, sicher sein könnte, ob Weißbrot nicht auch Sauerteig hat. Nein, am liebsten Graubrot mit so einer echten Kruste drumherum.
Also wie genau der Sauerteig gut hergestellt werden kann, das wird Sarah Wiener jetzt gleich uns verraten.
Sarah Wieners Speisekammer. Heute der Sauerteig.
Heutzutage ist gutes handwerkliches Brot gemacht aus einem Sauerteig in aller Munde. Gerade in Berlin und in anderen Großstädten schießen Handwerksbäckereien aus dem Boden, um gegen industrialisiertes Brot anzugehen. Schon 79 nach Christus hat der römische Gelehrte Plinius der Ältere über die Gewinnung von Sauerteig geschrieben. Also Sauerteigbrot begleitet die Menschheit schon seit vielen tausend Jahren.
Sauerteig ist eine Diva.
Was ist denn nun Sauerteig genau? Also, ein Sauerteig dient in erster Linie als Gärhilfsmittel, als Alternative zur Hefe. Für einen guten Sauerteig braucht man nur zwei Sachen, nämlich gutes Mehl und gutes Wasser. Und dann kann man schon mit dem chemischen Prozess beginnen. Man mischt das Mehl mit dem Wasser 1:1 und gibt es in eine abgedeckte Schüssel, so ungefähr bei 25 bis 30 Grad lässt man es 24 Stunden stehen und wiederholt diesen Vorgang. Man gibt wieder einen Teil Mehl und einen Teil Wasser hinein, rührt es wieder um. Und dann muss man wissen, dass es in jeder Luft Hefebakterien gibt und Milchsäurebakterien. Und diese gehen nach ein paar Stunden in diesen Saueransatz rein und lockern diesen Teig auf. Jeder Privatbäcker kennt das. Mal schmeckt das Brot großartig und ist locker und mal geht's in die Hose. Wieso das so ist? Das sind diese Mysterien der Milchsäurebakterien, der Hefen und der Zeit und der Zimmertemperatur, die wir noch nicht ganz wissen.
Sauerteig hat viele Vorzüge.
Das Schöne ist, dass man sich beim Brotbacken eigentlich die Meditation sparen kann, weil man achtsam sein muss. Man muss sich sozusagen mit dem Teig verbinden, um ein gutes Ergebnis zu ermöglichen. Aber die Vorteile von Sauerteig sind zum einen, Sauerteig ist leichter verdaulich als jeder andere Teig. Und durch eine Fermentation im Sauerteig wird eine Säure abgebaut, die verhindert, dass wir Zugang haben zu bestimmten Vitaminen, Spurenelementen und Mineralstoffen, die sonst eingeschlossen ins Korn wären. Das ist ein Hauptgrund, warum Sauerteig so gesund ist und Brot leicht bekömmlich machen.
Wieder entflammt die Liebe zum Sauerteig.
In den letzten Jahren gibt es eine richtige Reminiszenz mit Sauerteig. Hinter dieser Reminiszenz steckt eine Sehnsucht nach händischer Arbeit in einer immer mehr digitalisierten Welt. Das Ansetzen von Sauerteig ist zu einem regelrechten Lifestyle geworden. Es gibt zahlreiche Blogs und Rezepte und Bücher auf dem Markt, die einem sagen, wie man gutes Brot machen kann. Es gibt sogar in Schweden ein Hotel am Flughafen für Sauerteige. Denn wenn man einmal diesen Sauerteig angesetzt hat, dann kann man ihn über Jahre und Jahrzehnte immer wieder benutzen. Er darf nur nicht sterben. Das heißt, der Hobbykoch bringt seinen Sauerteig bei Abflug dahin, um zu schauen, dass der nicht stirbt und dass da jemand kommt und den jeden Tag umrührt und sozusagen liebevoll massiert und bei der richtigen Temperatur bewahrt.
Und noch ein Tipp für Leute, die zu viel gebacken haben.
Ich mache gern aus Weizensauerteigbrot etwas, was wahrscheinlich alle lieben werden, Semmelknödel. Erstmal, bevor das Brot ganz hart wird, unbedingt vorher in Scheiben schneiden, vielleicht sogar schon in Würfel. Diese Würfel weiche ich in warmer Milch ein bisschen, nicht zu viele. Dann schwitze ich nebenbei in einer Pfanne klein gewürfelte Zwiebeln mit einem Hauch mit Knoblauch an, bis sie glasig werden. Ich füge ziemlich viel glatte Petersilie dazu, gebe das alles zu dieser Würfelmasse dazu, schmecke es mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab, teile Eier, 2 bis 3 Stück, schlage den Schnee, heb das Eigelb unter und dann am Ende den Schnee. Dann setze ich einen Topf mit heißem Wasser auf, bringe den zum Sieden, dann lasse ich das 20 Minuten ziehen und serviere den Knödel mit einem Schweinsbraten oder mit einem Vogelsalat und freue mich, dass ich die ganze Arbeit meines Sauerteigs doppelt genießen kann.
Sarah Wiener hat uns den Blick in ihre Speisekammer gewährt. Und sind Sie, Herr Blome, jetzt drauf und dran, Sauerteig zu backen?
Ich hatte jetzt Schwierigkeiten, das achtseitige Rezept für die Knödel mitzuschreiben in der Geschwindigkeit. Aber ich nehme mit, dass nach 2000 Jahren das Geheimnis des Sauerteigs noch nicht völlig durchdrungen ist, wie der Rabbiner sagte.
Ein Mysterium, ja.
Nach 2000 Jahren den Sauerteig noch nicht. Also immerhin zum Mond sind wir geflogen.
Ja, und wir haben einiges gegessen an Sauerteigbrot, was uns gut geschmeckt hat, oder?
Absolut.
Nikolaus Blome war zu Gast hier in dieser Stunde in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie auf den Tag gucken, auf die Stunde auch, die wir jetzt hier zusammen verbracht haben, was ist das Wichtigste?
Das Wichtigste ist, ich glaube, Brexit ist heute mit das wichtigste Thema. Eigentlich das wichtigste Thema, weil es so grundlegend ist und so viel Folgen haben kann. Und das Schöne daran ist, wenn es da überhaupt was Schönes gibt, dann immerhin doch, dass die Briten ihren Humor nicht verlieren. Die
glauben Sie, sie verlieren ihn wirklich nicht, auch nicht in dieser Situation? Nee, der ist
so
britisch, den können sie nicht verlieren.
Der ist so britisch, der ist natürlich auch manchmal von einer brutalen Eiseskälte, aber man muss halt doch lachen. Und ich glaube, die Briten haben ein Gefühl dafür, dass sie auch mal ab und zu über sich selber lachen und das tun, bei einem wirklich sehr, sehr, manchmal auch bei einer hasserfüllten Auseinandersetzung um den Brexit, das können sie dann eben schon. Und dafür liebt man sie so sehr und dafür hätte man sie so gerne weiterhin in der EU.
Das stimmt, das würde ich unterschreiben. Danke, dass Sie hier waren, Herr Blome.
Gern.